Odd.
Philipp, das wird eine etwas andere Folge als sonst.
Ja, ich sitze nämlich im Auto. Ich hatte einen leichten, nicht Auffahrunfall, kann man das nicht nennen. Ich bin in einen Wassergraben hineingefahren und die Feuerwehr musste mich hinausziehen. Deswegen nehme ich jetzt im Auto auf und hinter mir und vor mir rauschen noch die Wagen durch. Insofern, man möge mir nachsehen, wenn plötzlich Anwohner, weil ich auch etwas prekär parke, an meinen Fenster klopfen. Das wird möglicherweise eine etwas rauschige Folge. Ansonsten bin ich auch ein kleines bisschen übermüdet, weil ich gestern Abend DFB-Pokal bis in die Puppen geguckt habe und ich habe zum ersten Mal ein Spiel gehabt, an dem es mir völlig egal war, wer gewonnen hat. Nämlich Frankfurt gegen Dortmund. Das war mir wirklich völlig egal. Sonst ist es ja so, dass man sich immer auf die Seite des Siegers, die Seite des Außenseiters oder wer es auch immer schlägt. Diesmal war es mir alles völlig egal.
Kannst du vielleicht jetzt gerade zur Auflockung nach deinem schweren Autounfall eine Gitarre gebrauchen? Dann ich hätte eine.
Das wäre schön. Für die Verkehrswacht. Die Gitarre und das Intro.
Ja, da ist sie.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. So, ganz kurzer Disclaimer. Wir nehmen auf am Mittwochvormittag. Philipp sitzt in seinem Auto, das offenbar aber noch, zumindest was den Innenraum angeht, relativ unbeschädigt aussieht. Ich sitze in Wien in einem Hotelzimmer, bin aber relativ stark erkältet und habe gerade einen Früchtetee gemacht. Das hört man ein bisschen im Hintergrund vielleicht noch. Wir sind also beide auf unterschiedliche Weise etwas derangiert, aber guter Dinge, trotz allem, oder?
Ja, sind guter Dinge, weil es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend gestern. Insbesondere das Spiel Dortmund in Frankfurt hatte es wirklich in sich. Hinterher gab es viel Ärger, weil das Tor der Dortmunder durch Maxi Bayer aus abseitsverdächtiger Position erzielt worden sei. Dino Toppmöller sagte dann ganz richtig, ja, man kann nicht so scheinheilig sagen, erst meckert man über den VAR und hinterher will man ihn dann haben. In den ersten beiden Runden des DFB-Pokals wird es ja nicht eingesetzt. Und ich fand es ganz erfrischend. Ich fand es ganz erfrischend, dass man einfach wusste, der Schiedsrichter hat gepfiffen, hat keinen Abseits erkannt und das gilt einfach. Insofern kann ich verschmerzen, dass die Frankfurter ein bisschen sauer sind. Und zum Schluss blutet dann natürlich mein Herz, weil Rizzo Doan, der alte Bielefelder, den Ball in den Nachthimmel von Frankfurt geschossen hat. Da frage ich mich immer so ein bisschen, warum muss dem ausgerechnet, nachdem er 90, 120 Minuten jeden Ball super getroffen hat, ausgerechnet dieser Schuss so misslingen. Also er hat mir ein bisschen leid getan.
Ich habe auch noch zwei Szenen gehabt, wo ich über den VAR nachgedacht habe und ich fand das sehr, sehr spannend, was in mir vorgegangen ist. Weil es gab zwei Szenen, wo ich gedacht habe, okay, normalerweise würde da jetzt der VAR eingreifen. Auch zwei wichtige Szenen. Das eine war das Führungstor von Hoffenheim in der Verlängerung am Millerntor durch einen Handelfmeter. Wo ich schon bei der Entstehung gesagt habe, da darfst du doch jetzt nie im Leben einen Handelfmeter geben. Also für all die, die es nicht gesehen haben, das war eine Flanke von außerhalb des Strafraums und an der Strafraumlinie, knapp im Strafraum, steht ein St. Paulianer, dreht sich weg und kriegt den Ball an den angelegten Arm. Selbst wenn der Arm nicht ganz so angelegt wäre, ist das eine Situation, wo du in einer Verlängerung beim Stande von 1:1 nie im Leben einen Elfmeter geben darfst, weil kein Spieler der Welt absichtlich an der Strafraumgrenze eine Flanke mit ausgestrecktem Arm verhindert, wenn in der Mitte 5 gegen 5 stehen und völlig offen ist, was passiert. Das macht keiner. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommen ja wieder die Leute, die sagen, ja, da wäre jetzt der VAR gut, aber dann habe ich gedacht, der VAR hätte auch nichts gemacht, weil der VAR hätte gesagt, keine klare Fehlentscheidung, da greifen wir mal nicht ein. Und das andere war, der Elfmeter, den der HSV bekommen hat in Heidenheim, der auch umstritten war, wo es einen leichten Kontakt gab und deswegen also auch der Trainer der Heidenheimer komplett durchgedreht ist, weil er gesagt hat, war doch nichts und so weiter. Auch da kann man sagen, den musste man wirklich nicht geben, den Elfmeter, den Robert Glatzel dann verwandelt hat. Aber auch hier wäre es so gewesen, da hätte der VAR wahrscheinlich drauf geguckt, gesehen, oh ja, ist ein Kontakt, da greifen wir nicht ein. Das heißt also, wir haben zwei Entscheidungen gehabt, wo der VAR eben auch nicht für mehr Gerechtigkeit gesorgt hätte, selbst wenn er gekonnt hätte. Und deswegen überwog bei mir auch am Ende beim Gucken der ganzen Zusammenfassung, ja, du kannst sofort jubeln, du weißt sofort, der Elfmeter wird nicht zurückgenommen, du weißt sofort, das Tor wird auch nachträglich nicht mehr durch Abseits aberkannt. Und das ist mir alles tausendmal lieber als diese halbgaren Eingriffe, die wir immer wieder haben und die nach dem Zufallsprinzip mal richtig sind und mal falsch.
So nämlich. Und ich glaube, du hast eben auch nochmal ganz richtig gesagt, dass nichts öder, nichts schrecklicher ist als dieses Gerede vom Kontakt. Es ist permanent Kontakt. Es ist permanent so, dass sich irgendwelche Menschen berühren im Strafraum, außerhalb des Strafraums, mit der Hand, ohne die Hand und so weiter. Und es wäre wirklich gut, wenn wir zumindest da auch mal zu einer realistischeren Bewertung, was da auf dem Fußballplatz passiert, eigentlich kämen. Ja. Es gab auch nochmal ein Spiel, das im Gegensatz zu den ganzen anderen Pokalkrachern richtig trist war, nämlich das Spiel in Wolfsburg gegen Kiel. Und da waren sage und schreibe nur 10.000 Leute im Stadion und allen stand die Ödnis ins Gesicht geschrieben. Es waren 10.000, die Kamera schwenkte durch diese VW-Arena, durch diese Wolfsburger Arena und da waren einfach unendlich viele Blöcke mutterseelenlos verlassen. Du hast natürlich einen kleinen Holstein-Block gehabt, du hast die Wolfsburger Heimkurve gehabt, die einigermaßen anständig gefüllt, aber 10.000 10.000 Leute zu mobilisieren. Was musst du in 30 oder 35 oder 45 Jahren, die jetzt inzwischen Bundesliga spielen, was müssen die alles falsch gemacht haben, dass bei so einem DFB-Pokalspiel in der zweiten Runde immerhin nur 10.000 Leute kamen? Der Haussegen hängt jetzt richtig schief in Wolfsburg. Ich habe nur eine Aussage von Marius Müller, von dem Torwart, gehört. Man müsste jetzt doch bitte sich jetzt verbal auf die Fresse hauen. Das geht jetzt nur über ganz dreckige Arbeit. Es geht jetzt nicht ums Zocken hier, Zocken da und ein bisschen La Paloma. Und dann dachte ich, in welchem Zeitalter lebt der denn, wo La Paloma noch ein ordentliches Wort ist? Glaubt er, dass so 20 oder 22-Jährige sich umgucken und sagen, ja, das stimmt. Also La Paloma, das geht nicht mehr. Da, also mit La Paloma kommen wir wirklich nicht mehr weiter. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war ein schöner Rückblick in die 60er Jahre. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Philipp, aber das Wort Mutterseelenlos schreibe ich mir auch auf für weitere Folgen.
Ja.
Ich hab bei Wolfsburg gegen Holstein, ich habe auch gedacht, 10.000 Leute, dann verlierst du zu Hause 0-1 gegen einen Zweitligisten, bist eh schon in der Bundesliga in einer ganz schlechten Grundstimmung. Ich habe dann auch mal ganz viel so über die Gesamtgemengelage des VfL Wolfsburg nachgedacht, der in meinen Augen sich selbst runtergedampft hat von einer Mannschaft, die früher ja immer Stars hatte. Die hatten Kevin De Bruyne, die hatten Diego, wen hatten die nicht alles? Jetzt ist es eine Mannschaft, die ist eigentlich nur noch teuer. Du hast das Gefühl, es ist ein zusammengewürfelter Haufen aus Spielern, die immer noch zu teuer sind für das, was sie da zusammengurken. Aber sie haben überhaupt keine Ausstrahlung mehr, keinen Flair mehr. Da ist Maxi Arnold als der einzige übrig gebliebene Mohikaner aus einer alten Wolfsburger Mannschaft. Und ansonsten sind das alles Spieler, ich könnte dir keine 5 Spieler aufzählen von Wolfsburg. Und das ist nicht meine Ignoranz, sondern das ist,
und wenn du weißt,
es einfach nicht lohnt, da genau hinzugucken.
Und wenn du weißt, wie viel die da verdienen und dass jeder wirklich der Doppelte oder Dreifache als bei Werder oder bei Freiburg verdient, und dann ist Maxi Arnold, ausgerechnet der alte Maxi Arnold, der Prominenteste aus der Truppe, und dann hast du da diesen Paul Simonis, den Trainer, der aussieht wie Steve Jobs vor der ersten Apple-Insolvenz mit seinem schwarzen Rollkragen, der ja auch nicht so richtig was hermacht. Also da ist man ja zwischendurch so ein bisschen auch bewegt, den Leuten zu sagen, vielleicht seid ihr auf einem komplett falschen Dampfer. Und ich muss ja auch mal Abbitte leisten. Uwe Rösler, ich habe ihn ja ein bisschen verspottet, weil er ein bisschen lustig gemacht habe ich mich bei der ersten VfL Bochum Pressekonferenz mit Uwe Rösler, weil er natürlich sehr, sehr viele englische Angebervokabeln mit eingestreut hat. Aber er scheint die Jungs da ja irgendwie anzuzünden. Also es scheint ja irgendwie zu funktionieren, dass die Mannschaft gewinnt. Jetzt haben sie auswärts in Augsburg bei Sandro Wagner, der ja nun wirklich so gut besetzt ist wie der FC Bayern, insbesondere auf dem Trainerposten, haben sie 1-0 gewonnen. Und Uwe Rösler wieder in kurzen Hosen. Ich meine, das sieht ja grauenhaft aus, aber es scheint Erfolg zu machen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn du den so siehst, der hat ja vorm Spiel ist ja schon komplett durchgedreht und hat die Fans dann heiß gemacht und so weiter. Das sind natürlich eigentlich immer so Nebenschauplätze, wo du denkst, ja, ist ganz nett, das ist ein bisschen Folklore. Aber man fragt sich natürlich auch, wie sehr ein Verein wie der VfL Bochum sowas vielleicht gerade jetzt auch gebraucht hat. Ein Trainer, der auf die Art und Weise eingreift. Weißt du, du bekommst ja durch die Art und Weise wirklich eine ganz andere Grundstimmung im Fanblock. Wenn du als Trainer da so hingehst, dann fängt die Mannschaft schon mal mit einem anderen Rückhalt an. Du hast ein bisschen mehr, vielleicht ein Mühe mehr Wohlwollen bei den Fans, wenn mal zwei Sachen daneben gehen in einem schweren Auswärtsspiel. Und vielleicht ist das genau das, was eine auch verunsicherte Mannschaft, die in der zweiten Liga hinten steht, auch jetzt genau so braucht. Und zu allem anderen ist es ja auch noch, er ist ja kein Blender, sondern er hat bei Manchester City gespielt. Der hat eine tolle Vita als Fußballer. Der hat eine Menge Sachen erlebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das im Moment eine sehr, sehr gute Besetzung ist auf der Trainerbank bei Bochum.
Würde ich dir absolut zustimmen. Ich glaube, der VfL hat in den letzten Jahren viele sachliche Trainer gehabt. Selbst Dieter Hecking war jetzt noch kein brodelnder Vulkan am Spielfeldrand. Und wenn du dann so einen hast, der da in kurzen Hosen kommt, das hat ja sofort auch eine Identifikation mit den Leuten. Ich meine, das ist ja genau der Look, mit dem man in Bochum morgens total verpennt aus dem Haus kommt und im Penny nebenan eine Flasche Apfelkorn aus dem Regal zieht. Also ich glaube, so die Augenhöhe, die Uwe Rösler da herstellt, die ist schon ganz gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sich das verbraucht. Also wenn du dann immer den mentalen Turbo anschmeißt und immer da in kurzen Hosen jubelst und dann verlierst du 0-1 und verlierst du mal 0-2, dann denken die Leute ja auch, ist gut jetzt. Also ich bin so ein bisschen gebranntes Kind, weil mir ein einziges Mal auch so eine Performance richtig gut gefallen hat. Das muss 2010, 2011 mit Arminia gewesen sein. Wir standen schon auf dem allerletzten Platz und Ewald Lien kam nach Bielefeld. Und Ewald zündete natürlich auch sofort alle an und ging dann noch vor den Fanblock und klatschte und alle dachten, Ewald, unser Mann, jetzt kehrt er zurück und er führt uns ans Licht und er führt uns ins Elysium. Und dann sind wir natürlich sang- und klanglos abgestiegen mit 32 neuen Spielern, die wir noch verpflichtet haben. Ewald hat, glaube ich, alles gekauft, was nicht bei Transfermarkt als unverkäuflich gelistet war. Und das hat natürlich alles dann nicht in der Form funktioniert und da hat sich schnell verbraucht. Und ich glaube, beim FC St. Pauli, wo Ewald ja auch immer noch eine Runde gelaufen ist, auch, also ich wäre ein bisschen vorsichtig, das zu übertreiben und permanent irgendwie da den Zampano und den großen Clown da vor der Tribüne zu spielen.
Ja, ich glaube aber auch, dass er authentisch ist. Ich glaube, dass er wirklich so ist, wie er ist und wie er rüberkommt. Ich glaube, das ist übrigens bei Lukas Kwasniok und bei Steffen Baumgart auch. Ich glaube, das sind alles auf ihre Weise Leute, die lassen tief in ihr Innerstes blicken, wenn sie an der Seitenlinie stehen, sind dadurch aber eben auch, ja, vor der Mannschaft wahrscheinlich haben die ein sehr, sehr gutes Standing, weil sie eben eine starke Persönlichkeit darstellen, die sie auch verkörpern, womit wir ganz schnell aber auch bei Sandro Wagner wieder wären, über den wir jetzt ja jede Woche reden, der nun auch wieder gestern den nächsten Nackenschlag erlebt hat mit einer Heimniederlage im Pokal, wo jetzt irgendwie die Überschriften sind, überall Wagner-Krise immer schlimmer, und ich finde ja sehr, sehr gut grundsätzlich, wenn ein Verein sich konsequent hinter einen Trainer stellt, wie der FC Augsburg das auch tut. Und wenn man Sandro Wagner in die Bundesliga holt, weiß man eigentlich ja auch vorher so ein bisschen, was man kriegt. Du weißt, du kriegst einen sehr schillernden Typen, der beim DFB offenbar gute Arbeit geleistet hat und einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und du weißt, das ist kein fertiger Bundesliga-Trainer, sondern einer, für den das alles neu ist. Aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Also ich bin gespannt, ob der irgendwann dann doch mit seiner Art einfach auf die Fresse fällt, weil er dann den einen oder anderen Spruch dann doch zu viel gemacht hat. Oder ob man das eigentlich toll findet als Spieler vom FC Augsburg, wenn du einen hast, wo du weißt, der steht vorne, der stellt sich in die erste Reihe, der ist auch groß, an dem perlt das erstmal alles ab, weil alle sich an Sandro Wagner abarbeiten.
Ich glaube ja, dass die ganze Schelte, die er gerade kassiert, ein bisschen unverdient ist, weil er, glaube ich, keine schlechte Arbeit macht. Er ist ja nun niemand, der sich auf dem Trainingsplatz steht und sagt, jetzt kommen wir wieder mit Mittelläufer und Halbstürmer vorne. Und er ist natürlich auch jemand, der manchmal eine große Klappe hat. Und natürlich sind diese Sprüche von wegen, wir sind genauso gut besetzt wie der FC Bayern. Dann guckst du auf eine Tabelle und du siehst, wie der FC Augsburg spielt und du siehst, wie der FC Bayern spielt. Das ist so offensichtlich falsch und das ist so offensichtlich auf die Kacke gehauen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch immer die Forderung von uns, von anderen, bitte arbeitet doch mal ein bisschen längerfristig. Wir haben gerade letzte Woche nochmal drüber geredet, dass man nicht immer sofort diese Dauerhektik und diesen Dauerfrust, du hast zwei Spiele, die verloren werden, sofort zeigt die Kurve nach unten, Krisenstimmung, erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr, spielt so möglicherweise gegen den Coach und so weiter. Das sind natürlich alles nervige Diskussionen, die man sich möglicherweise irgendwann auch mal verkneifen sollte. Und wo sollte das nicht besser gelingen als beim FC Augsburg, wo sie ja meiner Meinung nach durchaus viel Geduld haben, eine Führungsspitze haben, die schon weiß, dass man kontinuierlich arbeiten muss. Nur diese Spiele, diese DFB-Pokalspiele zu Hause gegen den Zweitligisten zu verlieren, das ist ja auch so demütigend, weißt du? Du weißt, für den Gegner ist das ein richtig großes Ding. Du denkst selber, oh Mann, gegen Bochum müssen wir jetzt unbedingt gegen die ran. Das hat natürlich manchmal so wahnsinnig melancholische, niederschmetternde Wirkung. Insofern könnte es jetzt tatsächlich ein bisschen rauchig werden für Sandro Wagner.
Ja, pass auf, ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, was wir schon mal hatten, aber was ich gestern wieder schmerzlich bemerkt habe. Wie viel toller, um nicht zu sagen, wie viel geiler wäre der Pokal, wenn unterklassige Mannschaften automatisch Heimrecht hätten. Immer. Und zwar bis zum Halbfinale. Dann hättest du gestern Karlsruhe gegen Gladbach gehabt, du hättest Bochum gegen Augsburg gehabt, du hättest Kiel gegen Wolfsburg gehabt und du hättest, Elversberg gegen Hertha ist ja nicht unterklassig. Aber das wären alles viel tollere Spiele gewesen. Vor vollen Stadien, vor Zuschauermassen, die nicht gelangweilt sind, weil sie sich Wolfsburg gegen Kiel nicht angucken mögen. In Kiel wäre das ein Burner gewesen. Du würdest ihn sportlich reizvoller machen. Du hättest mehr Zuschauer da. Du hättest wahrscheinlich bessere Fernsehquoten, weil die Spiele spannender sind. Und du hättest einfach mehr Wettbewerb. Und ich verstehe es nicht, warum man das nicht machen kann.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Natürlich sagen die Bundesligisten, gegen den Zweitligisten zu spielen, ist inzwischen genauso schwer wie gegen den Bundesligisten, weil im Pokal ohnehin eigene Gesetze, laber. Aber eben auch diese Unterschiede gerade in so punktuellen Spielen nicht so groß sind. Verstehe ich schon, dass die Bundesligisten dagegen sind. Aber schon aus wirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht, aus Entertainment-Sicht, aus Unterhaltungssicht für die Zuschauer ist dieses Spiel Wolfsburg gegen Kiel eigentlich das allerbeste Beispiel. Wenn du das in Kiel abgehalten hättest, klar, kleineres Stadion, aber es wäre Schwung und Bums in der Bude gewesen und du hättest nicht diese grauenhafte Tristesse, die einen so ein bisschen an die Nullerjahre erinnert hat. Das wäre alles nicht gewesen. Insofern wäre es doch gut gewesen. Aber ich glaube, bevor das passiert, werden 1000 andere neue Regelungen eingeführt. Darüber werden wir später nochmal reden. Es gibt unter anderem, ich habe gehört, das internationale Regelboard hat unseren Vorschlag aufgegriffen, die Abseitsregel zu reformieren. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Du hast völlig recht, du hast wirklich völlig recht. Es sollten einfach alle unterklassigen Mannschaften immer Heimrecht haben. Wie gesagt, bei Hertha gegen Elversberg. Hertha, das muss man auch mal sagen, der Zynismus und die Melancholie, die es in der Hauptstadt gab, die ist gewichen nach diesem späten 1-0 Brustlöser, wie man das nennt, gegen Düsseldorf am letzten Wochenende und jetzt 3-0 gegen Elversberg, wo alle vorher, ich habe mit ein paar Hertha-Fans gesprochen, alle miese Petrig bis zum Gegner, Elversberg, der Angstgegner, noch nie irgendwas gerissen, oft verloren, das wird nichts, wir scheiden aus, nie spielen wir mal ein DFB-Pokalfinale und das war ein blitzsauberer Sieg gestern, muss man auch mal sagen, auch wenn es niemanden interessiert, das muss man auch mal feststellen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich so 6 Hertha-Fans, die unseren Podcast hören. Für euch sage ich, es geht bergauf mit euch.
Ich habe bei Hertha überhaupt keine Ahnung, wo ich die hinsortieren soll. Wir müssen auch, glaube ich, mal über Schalke endlich mal reden. Haben wir, glaube ich, noch nie so richtig gemacht.
Ja!
Frank Baumann wird 50.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, als Bremer natürlich belastet und befangen, was Frank Baumann angeht, aber ich habe das Gefühl, seit der auf Schalke ist, ist da Ruhe. Also im besten Sinne des Wortes. Seitdem wird da einfach professionell gearbeitet auf eine Art und Weise, wie sie seit Jahren gefehlt hat. Und ging dir das eigentlich auch so, dass du bei Muslic, dem Trainer, von vornherein ein gutes Gefühl hattest, dass du gedacht hast, ja, das ist echt ein guter Typ für Schalke.
Ich kannte den nicht, ich hatte eigentlich gar keine Meinung zu dem, aber ich habe immer gedacht, wenn Frank Baumann in dem was sieht, dann muss das ja auf jeden Fall besser sein als diese ganzen Graupen. Also bei manchen Leuten wusste man, bei Christian Groß wusste man ja vorher, das geht so grauenhaft schief. Das kann einfach gar nichts werden. Und bei Muslic war es zumindest so, dass er mir am Anfang zwar ein bisschen mit so diesen gestanzten Vokabeln, es gibt ja inzwischen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, auf YouTube sehr, sehr viele Interviewformate, wo so Gangster in so sehr markigen Worten ihre Verbrechen von früher beschreiben. Mhm. Und die reden alle in so einem sehr, sehr akademischen Duktus. So, also die wollen zeigen, ich habe mich reflektiert, ich bin nicht mehr so, aber ich habe auch einen klaren Blick auf damals. Und so hat Muslic auch geredet, weißt du? Ich bin klar fokussiert aufs Sportliche. Und in dem Ton sagen dann andere eben auch, und dann bin ich reingegangen und habe 3 massakriert. Also der hat tatsächlich so einen bewussten Hells Angel Duktus. Er hat ja Schalke richtig wiederbelebt. Und wenn du mal überlegst, was da für eine schlechte Stimmung war, ne, und wie viele Leute in den sozialen Medien nur geschrieben haben, ah, das ist Schalke, so ist Schalke, wieder mal mit dem dicken Hintern eingerissen und wieder mal verkackt und wieder, hoffentlich steigen wir nicht ab und so weiter. Und jetzt grüßen die von Platz 1 und sie spielen ja inzwischen auch Muslic-Fußball, würde ich mal sagen. Sehr, sehr druckvoll, sehr, sehr aggressiv, fokussiert und mit sehr, sehr vielen Tiefenläufen, wie Frau Simic sagen würde. Mir imponiert das richtig.
Ich finde ja nach wie vor auch ein Klassikerthema hier in diesem Podcast. Wir können ja die konkreten Fähigkeiten eines Trainers können du und ich nicht beurteilen. Wir wissen nicht, wie der zur Mannschaft ist. Wir wissen nicht, wie der intern wahrgenommen wird. Aber was ich beurteilen kann, ist mit ein bisschen Menschenkenntnis, würdest du den für voll nehmen, wenn der dir gegenüberstehen würde. Und es gibt Trainer, da habe ich wirklich das Gefühl, die lernst du kennen und nach 3 Sätzen denkst du, also unter dem würde ich nicht gerne Fußball spielen. Aber bei Muslic habe ich von vornherein gedacht, dem hörst du gerne zu. Der ist irgendwie, ja, der ist greifbar, der ist verbindlich. Der ist auf eine Art und Weise für Schalke wirklich in meinen Augen gerade ein perfekter Trainer. So ähnlich wie es Uwe Rösler vielleicht auch in Bochum sein wird.
Ja, ihm ist Charisma nicht abzusprechen. Und ich glaube, es brauchte jemanden, der endlich mal ein wirkliches Gegengewicht und Antagonismus war zu dem sehr, sehr meinungsstarken Funktionären, die es auf Schalke ja sehr, sehr viele gibt. Wenn du da einen Trainer hast, der sehr, sehr klar ist, der seine eigene Philosophie hat, der eine Ahnung hat, wie er eigentlich spielen will, dann ist das ja schon mal mehr, als 10 der 12 letzten Schalke-Trainer überhaupt vorzuweisen hatten. Deswegen ist es eine richtig gute Wahl. Und vielleicht ist ja wirklich Frank Baumann auch der Mann, auf den Schalke die ganzen Jahre gewartet hat, der wieder ein bisschen Kontinuität reinbringt.
Ja, das ist das Spannende aus Bremer Sicht. Er hat ja ein Sabbatical eingelegt. Er hat jahrelang schon angekündigt, wann er ungefähr eine Pause machen will und alle in Bremen haben so ein bisschen Angst davor gehabt, was dann passiert, weil man nicht genau wusste, fällt der Verein in ein Loch, gibt es ein Vakuum, weil Frank Baumann in Bremen halt auch, er war nicht immer unumstritten, er hat auch eine Menge Gegenwind bekommen, aber er hat den Verein über sehr viele Jahre, durch sehr unruhige Jahre einfach mit starker Hand geführt, sehr, 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 sehr unaufgeregt, auf die beste unaufgeregte Weise, wie das in einer Hansestadt wie Bremen auch geht, und als der dann ausgerechnet zu Schalke gegangen ist, haben alle gesagt, mein Gott, jetzt will er erst ein Sabbatical einlegen und dann geht er ausgerechnet zu Schalke, aber ich finde, nach all dem, was jetzt bei Schalke passiert ist und was das für eine Entwicklung genommen hat, hast du das Gefühl, das war wie so jemand, der in einem Fußballmanager-Spiel loslegt und der eine ganz konkrete Vorstellung hat, okay, wenn ich einen Verein übernehme, werde ich das als erstes mit diesem Verein machen. Also ich finde, man hat das Gefühl gehabt, der hat von außen auf Schalke drauf geguckt und hat mit seiner langjährigen Erfahrung als Sportdirektor und Manager in Bremen eine ganz klare Vorstellung gehabt, was da passieren muss, damit der Verein wirklich das Potenzial ein bisschen rausholt, was da schon immer schlummerte. Und ich glaube, das setzt der einfach konsequent um. Der hat eine Menge gute Ideen gehabt. Der hat sofort gewusst, worauf es bei Schalke ankommt. Und es ging in einem sehr guten Tempo, sehr schnell voran. Und jetzt sind die ja in einer solchen Euphorie, dass du eigentlich noch vor 2, 3 Wochen dachtest, okay, ja, die klopfen jetzt oben an, aber der Kader ist eigentlich nie gut genug. Und mittlerweile denkt man, doch, die wachsen so zusammen, da spielen mittlerweile selbst Spieler, die du bislang für reine Mitläufer gehalten hast, sind richtig hohes Zweitliganiveau. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich finde auch an Frank Baumann bewundernswert, dass er die ganzen Verrücktheiten, die Schalke eben auch mit sich bringt, so locker weglächelt. Also ich habe das ja, glaube ich, schon in einer der letzten Podcast-Folgen mal gesagt, dieser Pornodarsteller, dieser Glatzköpfige, der während er im Geschlechtsakt ist, noch seine Schalker Jungs grüßt. Das ist für mich so der Inbegriff von Schalke. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Er meinte, aber es ist ein Phänomen. Du kannst 4 Spiele hintereinander verloren haben. Du gewinnst dann das 5. Spiel ganz, ganz glücklich. Sofort hängt einer wieder seinen nackten Arsch aus dem Fenster auf dem Parkplatz und brüllt, Schalke ist die Macht. So funktioniert's halt eben auch in Gelsenkirchen. Und wenn du einmal auf der Schalker Meile unterwegs oder am Meister, sind nur Verrückte unterwegs, aber eben auch ein Verein voller Seele und voller Gefühle und voller Emotionen und ein Verein, der aus all diesen Verrücktheiten lebt. Und dass du oben drüber einen hast mit Frank Baumann, der die Sachen sortiert und dir die Sachen ordnet und das alles trotzdem auch geschehen lässt. Der ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit rumrennt. Das fand ich ja so schlimm an diesen komischen Echsenmenschen wie Minzlaff und so weiter, dass sie ja immer versucht haben, ja, so den Verein ihre Verrücktheiten auszutreiben oder das gar nicht erst kommen zu lassen. Die haben Fußball nur noch als Entertainment und so als planbare Unterhaltungsveranstaltung gesehen. Und Frank Baumann sieht das Verrückte an Schalke und macht trotzdem seine Arbeit. Und das finde ich wirklich bewundernswert. Und gerade nach den eher ruhigen Gewässern, bei aller Wertschätzung für die wilde Presselandschaft in Bremen, Schalke ist dann, glaube ich, in seiner ganzen Aufgeregtheit und seiner Ruhrgebietsverrücktheit noch ein bisschen was anderes. Dass er das trotzdem so hinbekommen hat, finde ich wirklich beeindruckend. Und möglicherweise, das las ich auch nur im Boulevard, wird es jetzt demnächst mal wieder ein Ruhrgebietsderby geben, ein ordentliches. Also nicht das kleine zwischen Bochum und Dortmund, wie es in den letzten Jahren war, sondern ordentlich mal Schalke gegen Dortmund mit ordentlich Hass gekocht. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Und bei Frank Baumann, um das noch abzuschließen, ist so, der taucht ja auch gar nicht so viel in der Öffentlichkeit auf. Also du wusstest ja gar nicht als Funktionär bei Schalke, dass das geht, dass du aus dem Hintergrund arbeitest. Aber das macht er. Also du siehst ihn ja nicht permanent am Mikrofon stehen, am Spielfeldrand. Du hörst nicht permanent irgendwelche Interviews mit ihm im Radio. Du siehst nicht permanent gedruckte Interviews mit ihm, sondern der macht da einfach seinen Job und ist sehr, sehr uneitel dabei und sehr, sehr im Hintergrund. Und du hast doch trotzdem das Gefühl, da weht ein ganz anderer Wind, als bevor er da war.
Und wo wir gerade bei den großen Emotionen sind, bei den großen Emotionen, und da siehst du schon, dass ich mein Gastro-Spanisch bemühe, dass ich kurz auf den Klassiko hinaus will, den echten Klassiko zwischen Real und Barcelona. Hast du das gesehen, wie sie sich gehauen haben hinterher?
Nee, nur Bilder. Erzähl.
Also es gab Ärger, weil Jude Bellingham, also der bessere, der echte Bellingham, wie wir ihn ja nennen, der hatte das entscheidende Tor geschossen und machte danach hinterher obszöne Gesten. Also er steckte die Zunge raus und griff sich in den Schritt und daraufhin riesige Rudelbildung und Prügeleien und Vinicius Junior auch an der Trainerbank und so weiter. Hansi Flick ja ohnehin nur auf der Tribüne, weil er sich, glaube ich, gegen Girona eine rote Karte eingehandelt hatte. Und Markus Sorg, auf welchem Zettel haben wir das gehabt, dass Markus Sorg mal beim Klassiko am Spielfeld dran steht und Barcelona-Coach, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall eine Riesenhauerei und habe ich gedacht, das sind ja auch echte Emotionen, das hat mir richtig gut gefallen. Aber dieses in den Schritt packen, du als Laienpsychologe und Moraltheologe, was ist das? Sind das so archaische Begrüßungsgesten unter Männern oder wie?
Ich habe keine Ahnung, ich habe das auch bei Michael Jackson früher immer gefragt, was genau das zu bedeuten hat. Ist das wirklich, soll das bedeuten, ich habe Hoden?
Ja, ich weiß es nicht. Welche Überraschung.
Ja, ich habe Geschlechtsteile und ich fasse sie jetzt an und du guckst zu. Also was genau steckt psychologisch dahinter? Ich weiß das, ich möchte das auch gar nicht wissen.
Little content, da war wieder Dödel-Content.
Ich habe mich schon gefragt, wie lange müssen wir denn noch über Dödel reden, ehe der Jingle endlich wieder kommt. Also sehr schön, sehr schön.
Und ihr ahnt ja schon, aber das bewahren wir uns natürlich ein kleines bisschen auf. Der große alte Mann des Spesenrittertums, er ist wieder in Deutschland. Er ist über die Binnenwasserstraßen aus seinem Urlaubsort zurückgekehrt nach Deutschland. Wir holen ihn gleich mal rein. Wollte kurz vorher nochmal dann ein bisschen den Downgrade oder den Downfall, den Mental Downfall von Hansi Flick nochmal würdigen mit dir. Es gab ja vor so einem Jahr ungefähr sehr, sehr viele Presseberichte, wo sehr, sehr viele deutsche Journalisten mit halber Erektion nach Barcelona gefahren sind und ganz, ganz warmherzige Porträts verfasst haben über Hansi Flick und wie sehr der den FC Barcelona modernisiert. Jetzt hat er so dünne Nerven. Er hat so dünne Nerven, ist dann gegen Girona, wie gesagt, vom Platz geflogen, sind jetzt auch schon ein paar Punkte hinter Real Madrid. Müssen wir Hansi Flick jetzt doch mal wieder neu und negativ denken oder müssen wir jetzt auch einmal dieser Freude daran entsagen, jetzt mal wieder die Leute runterzuschreiben oder runterzureden?
Du denkst dir doch eh negativ, Philipp. Was soll denn das? Das ist doch völlig lächerlich jetzt. Du bist doch bei Hansi Flick, bist du doch auf der linken Spur wieder. Immer schon.
Ja, immer.
Er ist ein bisschen aus dem Fokus geraten. Ich finde es immer ganz komisch, ihn in Spanien an der Linie zu sehen. Also nicht viel unkomischer als bei Markus Sorg. Oliver Sorg?
Markus Sorg. Werner Sorg.
Steigen wir raus.
Hans-Dieter Sorg. Kann doch auch sein.
Als bei Markus Sorg? Das bitte wegsteigen.
Nein. Aber ich fände doch schön, wenn man... Markus Sorg ist einer, dem man einfach beliebig andere Vornamen geben kann, ohne dass es auffällt. Werner Sorg.
Ja.
Der Co-Trainer des FC Barcelona. Oder Hans-Dieter Sorg. Ja. Kann doch auch sein.
Also als Wendelin Sorg. Und es ist so, dass ich wirklich immer das Gefühl habe, also unausgesprochen, der gehört da nicht hin. Ich weiß, irgendwie ist es doch Hansi Flick. Warum steht er in Barcelona? Warum steht er da an der Bank? Was soll der da? Was macht der da? Aber er macht ja offenbar einen sehr guten Job. Und ich weiß gar nicht, hast du irgendwann mal was gehört, wie er in Barcelona, ist er beliebt da? Also wie wird er wahrgenommen? Wird er überhaupt wahrgenommen?
Ich habe ganz, ganz viele kumpelhafte Videos gesehen. Auch jetzt natürlich gerade nach dieser wahnsinnig erfolgreichen Saison. Aber jetzt hast du natürlich auch so ein paar Faktoren, die es nicht mehr so gut laufen, ne? Also er hatte ja auch einen Spielerkader beisammen, wo jeder mit der Zunge schnallt und sagt, was ist denn das? Da kannst du ja gar nichts falsch machen. Das war ungefähr so, wie er er das Sextupel mit den Bayern geholt hat. Da ist einfach so eine wunderbar funktionierende Mannschaft. Und ich glaube, dass Hansi Flick da funktioniert. Ich glaube, der ist kein guter Krisenmanager. Da schnattern dann schon wieder die Wildgänse und dann tritt er gegen die Wassertonne und so weiter. Aber ich glaube, wenn der eine Mannschaft hat, die in sich eigentlich funktioniert, die ist, glaube ich, mit Hansi Flick sehr, sehr gut bedient. Ich habe übrigens festgestellt, es gibt auch diese kleine Kommentarsektion bei Spotify,
ja,
wo dann immer noch so kritische Bemerkungen gemacht werden. Und es stimmt schon. Ich wiederhole immer Sachen. Jetzt schon wieder. Hast du gesehen? Ich wiederhole immer Sachen. Ja. Weißt du, was ich wiederhole? Sachen. Ja. So. Ja. Ich bemühe mich, mal das nicht mehr zu machen, aber manchmal wiederhole ich halt Sachen.
Du,
so,
während wir gerade beim Thema Ausland sind, ich muss ja wirklich noch ganz kurz darüber reden, dass ich gerade in Wien sitze, wo ich heute Abend, am Mittwochabend auftrete im Globe, und das ist eine riesen Halle, und meine kleine Fernsehsendung ist zwar in Österreich, wird anscheinend auch ein bisschen gesehen, aber es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Tickets, also wer kommen mag, ich würde mich sehr freuen, es wird für mich sehr, sehr aufregend. Und ich war gestern, hatte ich einen Day Off, wie man so schön sagt unter uns Tourhasen, bin nach Hütteldorf gefahren zu Rapid. Ich habe nichts gegen Austria, aber Rapid ist so ein Verein, mit dem hat Werder Bremen einfach auch ganz viel Verbindung wegen der Vereinsfarben und weil Andi Herzog da gespielt hat und weil Marco Grüll daherkommt und weil, also es ist so Rapid, da wollte ich einfach hin. Dann war ich im Fanshop und habe mir ein Sammelalbum gekauft über die Vereinsgeschichte von Rapid, wo alle Bilder dabei waren. Und es ist mir noch aufgefallen, was das für ein spannender Verein ist. Also erstens muss man sagen, wenn man in Wien unterwegs ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt böse Mails von Österreichern bekomme, aber in Wien ist wirklich, drei Viertel der Stadt ist Rapid. Und Austria ist gefühlt nur so in dem Stadtteil, wo die, ich glaube, Favoriten ist das, wo die herkommen. Kann aber auch sein, dass das ganz falsch ist, was ich jetzt erzähle. Jedenfalls ist das Gefühl, Austria ist mehr so ein Stadtteilverein und Rapid ist schon der große Verein in Wien. Und dann ist mir aufgefallen, was die für eine tolle Geschichte hatten. Die hatten Ernst Happel als Spieler. Panenka hat da gespielt. Andi Herzog, Hans Krankel und Gerhard Hanapi hat da erst gespielt und später als Architekt das Stadion gebaut vom Verein. Dann haben sie, ganz toll, ist die Pokalgeschichte von Rapid. Es gab ja ganz früher mal, das wirst du schon gehört haben, den Mitropa Cup.
Na klar.
Aber was du noch nicht gehört hast wahrscheinlich ist, als der abgeschafft wurde, haben sie, weil sie alle traurig waren, weil Wien da immer mitspielen durfte, haben sie den Zentropa Cup eingeführt für eine Saison. Und den hat dann Rapid gewonnen, der steht im Vereinsmuseum, der Zentropa Cup. Und das auch ganz toll ist, was mich wirklich also etwas melancholisch gemacht hat, ist der österreichische Pokal, hat unten Snickers-Werbung drauf. Die haben einen österreichischen Pokal, der ist gefühlt so einen Meter hoch und unten ist so ein Snickers-Schriftzug, was ich auch ganz, ganz deprimierend fand. Und dann hat noch gespielt ein Spieler, über den wir noch nie geredet haben. Trifon Ivanov hat er noch gespielt. Auch ein Kultspieler. Alleine schon wegen seiner Optik im WM-Sammelalbum von 1994, wo er aussah wie ein Golem, ohne das Böse zu meinen. Also ein eisenharter Verteidiger, der bei Rapid, glaube ich, total beliebt war. Totaler Kultspieler, leider ganz früh verstorben.
Ja, Trifon Ivanov. Wir haben ihn sogar nochmal besucht mit Elf Freunde. Es gibt dieses legendäre Trief-Augenbild, wo er wirklich aussieht wie so ein serbokroatischer Türsteher, der dich in Sarajevo nicht in den Club hineinlässt. Ganz zum Fürchten. Also jemand, der aber tatsächlich gar nicht aus Serbokroatien stammte, um das nochmal zu wiederholen, aber hat bei Rapid gespielt. Aber um die Austria, du hast es natürlich ganz richtig gesagt mit Favoriten. Es gibt ja das wunderbare Gedicht, ich habe vergessen von wem, aber über Matthias Sindelar, den Papierinnen. Das heißt ja auch, er war ein Kind aus Favoriten. Also tatsächlich, der Stadtteil ist, glaube ich, eher Austria-lastig. Aber ansonsten
Gedichte
ist das natürlich...
Die sind doch immer alle von Helmut Qualtinger, die Gedichte, oder? Die man hier zitieren darf.
Nein, das ist irgendetwas anderes. Friedrich Thorberg, genau. Friedrich Thorberg hat das Gedicht gemacht und er war ein Kind aus Favoriten. Und ganz zum Schluss sagt er ja in diesem Gedicht auch, dass Matthias Sindelar möglicherweise auch den Freitod gesucht hat. Nicht nur aus Liebeskummer, möglicherweise auch wegen der beginnenden Nazi-Herrschaft in Wien. Aber das ist historisch nicht so richtig belegt. Aber es ist eine großartige Stadt, ein großartiges Land.
Ja,
und ich finde, pass mal auf, es gibt unfassbar viele Gründe dafür, dass wir uns unbedingt mal in ein paar Sonderfolgen dem österreichischen Fußball widmen müssen. Es gibt so tausende Geschichten, die man nicht erzählt bekommt, die möglicherweise auch ein bisschen untergehen, weil es das kleine, schnitzelförmige Land unter Deutschland ist. Also das müssen unbedingt mal machen.
Gut, zwei Sachen noch. Erstens, ich habe gestern die Pokalspiele gesehen in einem Irish Pub hier in Wien. Und zwar mit Robert Klaus zusammen, dem ehemaligen Rapid-Trainer, dem Wien so gut gefallen hat, dass er in Wien geblieben ist. Mit seiner Familie, die hat er nachgeholt. Die hat vorher in Leipzig gewohnt und er lebt jetzt einfach in Wien, weil er es hier so toll findet. Und wir sind ein bisschen in Kontakt seit ein paar Jahren und haben uns immer mal getroffen. Und gestern haben wir zusammen beim Irish Pub dann die Pokalspiele geguckt und einen Burger gegessen. Und ich habe auch für meinen Auftritt heute, ich habe so ein paar Geschichten rausgesucht, die dann leider dann für die Bühne nicht funktionieren, aber einfach so Meldungen von Anno dazu mal. Vienna Wien, First Vienna Wien, ich glaube der älteste Fußballclub Österreichs, wenn ich das richtig weiß, die haben mal im Intertoto Cup gespielt gegen Slovan Bratislava und wurden nicht ins Land gelassen, weil die Spieler alle zu lange Haare hatten und ihren Passfotos nicht mehr ähnlich sahen. Deswegen musste das Spiel verschoben werden um 10 Tage. Und was ich auch nicht wusste, ist, ich habe eine sehr nette Zuschrift bekommen von jemandem, dessen Vater 80 Jahre alt wird, der ist heute Abend auch in der Halle und der ist Fan vom ersten Simmeringer SC, die auch mal erstklassig waren, sind jetzt viertklassig, was in Österreich, glaube ich, schon sehr tief ist, viertklassig. Und das war aber der erste richtige Verein von Toni Polster. Da hat Toni Polster mal als Leihspieler 8 Tore geschossen und in die erste Liga geschossen damals. Also es gibt hier so viele Vereine, so viele Geschichten, das atmet alles so viel Fußball. Und Österreich war ja auch mal, so komisch das heute vielleicht klingt, aber eine richtige Fußballnation. Es ist schon toll, hier zu sein.
Um mit Ricardo Basile zu sprechen, Gänsehaut. Ja. Wir müssen noch mal ganz kurz nach Deutschland zurückkehren, weil wir ja später auch noch, nachdem du sehr, sehr doch opulent Österreich vorgestellt hast, später auch noch mal den Bischofswerder FV von 08 auch noch vorstellen müssen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wir müssen noch mal ganz kurz nach München gehen. Dort gab es nämlich jetzt eine Meldung, die mich aufgewühlt hat. Und da würde ich gerne mal dich als identitären Fachmann auch noch mal nachfragen, wie du das siehst. Der FC Bayern möchte den Sportpark Unterhaching kaufen. Also, die möchten die Heimstätte der Spielvereinigung Unterhaching kaufen für ihre Frauen, weil das Areal auf dem Bayern-Campus zu klein ist. Und jetzt stell dir vor, der FC Bayern ist Besitzer des Sportparks Unterhaching und die Spielvereinigung Unterhaching ist nur noch Mieter, zusammen mit so einer Footballmannschaft. Also, in mir hat sich alles gesträubt. Stell dir mal vor, Preußen Münster sagt, ach komm, wir machen einen Immobiliendeal und kaufen die Bielefelder Alm. Oder Gelsenkirchener Stadtwerke sagen, komm, hier Westfalenstadion, wir bieten mal drauf. Also, ich war wirklich entsetzt. Ich glaube, ich könnte nicht mehr in so ein Stadion gehen, das einem anderen Club gehört.
Der Gedanke ist jetzt gerade völlig neu für mich, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht gehört. Ja. Wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch an die Sache rangehe, sie werden das ja nicht aus Spaß machen, sondern wenn, dann wird es nicht als feindliche Übernahme passieren, sondern dann wird Unterhaching vielleicht auch keine andere Wahl haben, als diesen Weg zu gehen. Aber mich würde das natürlich auch fürchterlich deprimieren, in der Tat. Also keine Ahnung, was da draus wird.
Ich merke, du kannst dich gar nicht, weil du das noch nicht bisher erfahren hast, kannst du dich nicht so empören wie ich. Also ich war wirklich hellauf wütend, habe dann mich aber eingelesen und dann ist die Wut auch ein kleines bisschen verraucht.
Ja, das kommt später.
Ja, pass auf. Also es war nämlich so, dass ich dann nachgelesen habe, dass die Spielvereinigung Unterhaching wohl ein Vorkaufsrecht hatte, das bisher aber nicht ausgeübt hat, weil die Gemeinde Unterhaching auch wohl noch durchaus opulente Forderungen hat. 7,5 Millionen Euro soll das kosten und normalerweise will man aber nur 4 Millionen kaufen und so weiter. Ich glaube, Manni Schwabel ist da ja auch noch aktiv. Ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall ist es alles ein bisschen frustig. Ich fände es jedenfalls ganz, ganz schrecklich, wenn mein Stadion, das Stadion meines Vereines von jemandem anderen, der auch in dem Fußballbusiness tätig ist, gekauft würde. Aber ich merke schon, du kannst dich nicht so empören, wie ich das tue.
Das deswegen kommt alles
würde ich
später.
Mal sagen, holen
das
wir mal den Mediator sagen. Hinein. Ach, das stimmt doch gar nicht. Dann bist du hinterher wieder so, ach, da muss man mal die eine Seite sehen und die andere Seite muss man abwägen. Das ist so eine 50-50-Sache. Also wir holen mal einen rein, den ich als ÖTV-Schiedsmann und Mediator kennengelernt habe. Einer, der möchte ich mal sagen, eine sämige Decke der Harmonie über alles legt. Der Mann, der aus dem Urlaub zurück ist, nach 6 Wochen Rachenentzündung, nach 8 Monaten Sabbatical wie Frank Baumann und weiteren 2 Wochen regulären Urlaub. Hier ist er wieder.
Ist das der mit dem Glitzeranzug?
Jetzt kommt Frimpong Timtom, Tom Tim Pomerinke, Tim Pom Pomerinke, Frimpong Ding Dong, Tim Pomerinke. Hier ist er.
Hola.
Da ist er.
Da bin ich wieder.
Hola, ist das ein Hinweis darauf? Ist das ein Hinweis darauf, wo du warst?
Ja, also mein Gastro-Spanisch ist gerade fließend. Ich träume auch schon in Gastro-Spanisch.
Sag doch mal was, irgendwas Egales. Sag einfach mal was, damit du beweisen kannst, dass du nicht nur zu Hause mit Rachenentzündung rumgelegen
Una
hast.
Una caña, por favor.
Ja, da ist er. Dos Camucho, dos Lumumas, los Camucho. Ja, genau. Du bist. Das ist Schalker Gastro-Spanisch vom Balneario 6. Ja. Sehr schön. Das gefällt
also
mir.
Also ich war erschrocken. Ich kam kaum wieder in die Wohnung rein. Hier lag so viel Post rum.
Ja, das stimmt doch furchtbar. Gar nicht. Das ist doch gelogen.
Wo war es denn schöner? In Spanien oder in Rachenentzündung?
War beides ganz gut. Also ich finde aber, die Mischung macht's ja am Ende. Ne? So 1,5 Wochen auf der Couch waren schön, aber dann 2 Wochen Spanien ist natürlich auch traumhaft.
Ein Träumchen. So, und jetzt die Leserbriefe, ihr lieben Freunde. Ja. Jetzt, ich bin schon richtig gespannt, es muss sich ja angehäuft haben ohne Ende. Galoppe des Jahres, Tor des Monats und außerdem ein paar Anmerkungen zur Sendung.
Für euch schon mal zur gedanklichen Vorbereitung. Ich habe mir übrigens das Nations League-Spiel Spanien gegen Schweden im Stadion angeguckt, in Malaga. Aha. Vielleicht verlieren wir auch noch mal ein paar Worte dazu, dass die deutsche Mannschaft ja auch gestern gespielt hat. Vielleicht. Aber erstmal gehen wir in die Leserbriefe. Betty hat uns geschrieben. Mit Schmunzeln habe ich diese Woche die Info gelesen. Borussia Mönchengladbach hat in der abgelaufenen Sommerzeit kein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Und dann habe ich selbst mal zurückgerechnet. Ich bin derzeit im 8. Monat schwanger und habe mich schon damit abgefunden, dass mein Kind bis zur Volljährigkeit keinen anderen deutschen Meister erleben wird als den FC Bayern München. Soweit so gut. Aber dass das mittlerweile 31 Wochen alte Baby in meinem Bauch, das bereits einen ähnlichen Linksfuß aufweist wie Roberto Carlos, bisher noch keinen Bundesligasieg der Borussen erlebt hat, das hat mich dann doch erstaunt. Was denkt ihr? Was erblickt das Licht der Welt eher? Der langersehnte Gladbacher Befreiungsschlag oder mein Kind?
Oh.
Eindeutig das Kind. Ich würde sagen, eindeutig das Kind. Ich sehe bei Gladbach, also auch nach diesem schlimmen Erlebnis gegen die Bayern, wo man das Gefühl hatte, das war ja 90 Minuten nur Abwehrkampf und dann noch eine rote Karte kassiert und keine rote Karte für den Keeper der Bayern. Das war, glaube ich, nochmal so deprimierend. Und dann las ich auch noch in der Rheinischen Post oder in einer der anderen Gazetten dort unten, las ich auch noch, dass es brodelt bei Gladbach. Also intern wohl auch Führungskämpfe bei Gladbach. Ich glaube, das wird einfach nichts. Das Kind kommt auf die Welt, ist putzmunter und Linksfuß und kannst auch gleich im Club anmelden, aber ich glaube, nächster Sieg von Borussia Mönchengladbach, ich glaube nicht dran.
Die spielen am Samstag um 3:30 am Müllerntor in St. Pauli und es hat mich gestern etwas merkwürdig berührt, dass Eugen Polanski sich nach dem Spiel hingestellt hat, ja, ich sitze da auf der Bank und wir gewinnen da auch. Wo ich dann denke, kann er sich zwar wünschen, aber das in der jetzigen Situation zu sagen, das wirkt auch immer so ein bisschen dünn.
Ja, das wirkt ein bisschen dünn und außerdem finde ich diese Prognosen, wir gewinnen da auch. Was sagst du denn dann nach dem Spiel in der Kabine, wenn du 0-3 verloren hast oder 1-3? Ja, stimmte gar nicht. Wir gewinnen da gar nicht. Doof gelaufen. Ich glaube, alle Trainer außer Uwe Rösler laufen sehr, sehr gut, das ein bisschen unter Kontrolle zu haben und zumindest keine haltlosen Versprechen zu machen. Aber gut, ich glaube, Eugen Polanski, der muss ja irgendwie in die Offensive gehen. Der verkackt ein Spiel nach dem anderen. Der neue Sportchef, Ruven Schröder, beobachtet und beäugt ihn, glaube ich, auch schon ein bisschen misstrauischer als am Anfang seiner Amtszeit. Also von daher, ich glaube, der muss einfach ein paar rhetorische Punkte setzen. Insofern habe ich Verständnis dafür. Aber ich glaube, bei diesem Not-gegen-Elend-Spiel dürfte es möglicherweise dann doch für den FC St. Pauli das bessere Ende geben.
Ja, also die spielen jetzt in St. Pauli und dann haben sie das Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Was wird das für ein Heimspiel, ey, wenn sie in St. Pauli nicht gewinnen sollten? Also da wird eine Menge Emotion unterwegs sein. Ich vermute aber eben auch, wenn die Leserin schon im 8. Monat ist, ich setze auch sehr viel auf die Geburt des Kindes.
So nämlich.
Das ist die Prognose. Hier, nächstes Thema.
Wir setzen ganz aufs Kind. Lieber Tim.
Und da sind wir, glaube ich, daran muss ich schon denken, als wir über Hans-Günther Sorg gesprochen haben. Der war doch auch Standardtrainer, oder nicht?
Bernd Sorg. Ja. Der heißt ja vielleicht Bernd Sorg oder Susi Sorg. Ja,
war der nicht bei der Nationalmannschaft Standardtrainer oder so?
War der auch?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es um das Thema Handzeichen beim Eckball. Folgende Situation, die Olli hier schildert. Es gibt Eckball. Der Schütze geht hin, reißt beide Arme hoch und schießt dann irgendwann. So weit, so komisch. Allein letztes Wochenende wurde das zigmal praktiziert in unterschiedlichen Variationen. Dabei war es vollkommen unerheblich, wann die Arme gehoben wurden. Ich könnte ja noch nachvollziehen, wenn das ein Zeichen wäre aller, ich schieße jetzt, Achtung. Aber es kam sogar vor, dass der Schütze sich den Ball nochmal hinlegte. Also das war es dann wohl nicht. Ein Zeichen, wohin der Ball geht, mitnichten. Auf selbiges Zeichen wurde im gleichen Spiel auf den kurzen, langen Pfosten und auf der anderen Seite in Seitenhaus gedroschen. Ich frage euch, warum macht man sowas?
Ich weiß es nicht.
Björn Sorg hat sowas auch trainiert mit der Nationalmannschaft.
Ja.
Nein, also das macht mich seit langem fertig, weil immer, wenn du das Thema zur Frage stellst, dann kommt immer die Erklärung, ja, das bedeutet, er schießt ihn lang oder er schießt ihn nicht lang. Und wie auch in der Mail richtig drinsteht, das bedeutet das eben überhaupt nicht. Ich achte da jetzt wirklich immer drauf, zwanghaft. Und du hast es ganz oft, dass der ein und der gleiche Spieler dreimal die gleiche Geste macht und einmal segelt der Ball hinter das 5-Meter-Raum-Eck auf die abgewandte Seite. Manchmal kommt er auch kurz auf den kurzen Pfosten. Also entweder er schießt so schlecht oder das Zeichen hat einfach gar nichts zu bedeuten. Es stimmt aber auch noch zusätzlich, was in der Mail steht. Ich habe dann gedacht, okay, dann bedeutet es einfach nur, ich mache jetzt irgendwas. Aber selbst das bedeutet es nicht immer. Also ich glaube, das ist so eine Art Handzeichen-Tourette, wenn du da an der Eckfahne stehst und machst irgendwelche Bewegungen.
Ich glaube auch, das ist das Feldspieler-Äquivalent zum Reklamierarm von Manuel Neuer, der ja auch einfach immer, ganz egal was passiert ist, immer die Pranke hebt. Es gibt Reflexgesten, die machen die. Genauso wie wenn einer einem anderen jetzt gerade die Achillessehne weggerissen hat oder einen Unterschenkel amputiert hat, dass er dann sofort natürlich die Hände erhebt und sagt, war nichts und die Unschuldsgeste oder manche beten ja auch oder bekreuzigen sich oder was weiß ich nicht alles. Ich glaube, es gibt einfach Dinge, die liegen im natürlichen Ablauf jedes Profispielers. Man muss, glaube ich, gar nicht mehr darauf achten, ob einer die Pranke hebt, wenn er einen Eckball schießt.
Ich glaube ja, da es mittlerweile ganze Abteilungen dafür gibt in den Vereinen, die das betreuen, würde mich wundern, wenn es dem Zufall überlassen ist, aber vielleicht kann das ja jemand mal auflösen, der da einen Einblick hat. Würde mich schon sehr interessieren.
Ja, Markus Sorg soll uns mal anrufen, oder Bernd Sorg.
Ja, gerne. Unsere Telefone sind immer auf Empfang geschaltet. So, euer Lieblingsthema.
Dödel.
Abseits. Es kam nämlich die Forderung nach einer Toleranzzone beim Abseits. Die Forderungen sind unterschiedlich. Es gibt zwei Vorschläge, wir können das immer diskutieren. Klar ist, es schreiben unsere HörerInnen, LeserInnen, es müsste wieder heißen, im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel für den Angreifer. Und jetzt wird gefordert, es müsste eigentlich eine Renaissance der gleichen Höhe wieder geben. Veit hat uns mit ein bisschen Fokus auf Verteidiger geschrieben. Die Linie, die kennen wir ja als so schmalen Strich, die müsste verbreitert werden. So circa auf 20, 30 Zentimeter, also eine Fußlänge, alles, was näher am Tor ist, als auf dieser Linie, ist Abseits. Wir ziehen die Linie beim Verteidiger, wie vorher, machen sie nur breiter. Das sagt Veit. Otti schreibt uns, es müsste eine Zone um den Angreifer geben. 50 Zentimeter in beide Richtungen zum Beispiel. Und wenn ein Verteidiger sich innerhalb der Zone befindet, ist es kein Abseits. Was sagt ihr dazu?
Ja, der Denkfehler ist dabei. Das klingt beides stimmig, aber das Problem ist, dass beide Zonen auch ihre Grenzen haben. Die sogenannten Zonengrenzen wahrscheinlich in dem Fall. Und auch dann wirst du nur wieder nach Millimetern entscheiden müssen. Du musst dann genau entscheiden, okay, bei welchem Zentimeter endet denn diese Zone? Dann kannst du entweder Pi mal Daumen machen, sagen, da gibt's fast gar keinen Abseits mehr, wenn der Spieler noch irgendwie in der Nähe ist. Aber wenn du mit Zonen anfängst oder mit 20 Zentimeter breiten Linien, auch die haben ihre Kanten. Und auch da musst du genau gucken, ist der jetzt dann mit dem Zehennagel zu weit vorne oder eben nicht? Das wird also auch nicht funktionieren. Man kann ja auch ergänzend dazu sagen, dass Arsene Wenger ja einen Vorschlag gemacht hat, der jetzt offenbar von der FIFA auch ernsthaft getestet werden soll, nämlich, dass der Stürmer nur noch mit irgendeinem Fitzelchen seines Körpers auf gleicher Höhe sein muss wie irgendein Körperteil vom Abwehrspieler. Das heißt, er darf also im Prinzip einen Schritt weiter vorne sein, solange er auf der Linie irgendwie noch den Abwehrspieler berührt, den Abseitsspieler, hat aber auch das gleiche Problem. Der Stürmer hat dann zwar einen Vorteil, weil er sich ja ein bisschen mehr Richtung Tor orientieren kann, aber auch da wirst du messen müssen, ist der denn jetzt noch den Millimeter auf der Linie des Verteidigers oder eben nicht mehr. Das heißt, das hast du immer, leider.
Ja, ich sehe das auch so, wie du ahnst, aber ich würde dir in dem entscheidenden Punkt widersprechen. Ich glaube, es wäre ein großer Schritt nach vorne. Denn momentan ist es meiner Meinung nach so, dass definitiv, nachdem, ich glaube, 1990 die gleiche Höhe eingeführt wurde, es den Stürmer benachteiligt. Also der Stürmer muss sich eigentlich derzeit immer fast hinter dem Abwehrspieler befinden, also quasi näher zum anderen Tor, um einfach sicherzugehen, dass er nicht im Abseits ist, oder er muss es eben immer wieder probieren und dann hoffen, dass er irgendwann mal Glück hat, also einfach, weil das Spiel so schnell geworden ist. Ich glaube, dass so eine 50-Zentimeter-Grenze, mit der möglicherweise dann ein Spieler, ein Stürmer hineinragen kann ins Abseits, dass das etwas mehr oder etwas näher dran ist am eigentlichen Sinn der Regel. Früher, die Abseitsregel wurde ja eingeführt, gerade weil man nicht wollte, dass die Spieler vom Tor herumlungern oder dass sie wirklich deutlich im Abseits sind. Was wir da gerade haben, ist, gerade weil wir eben nicht wissen, wann der Ball eigentlich den Fuß des abspielenden Spielers verlassen hat, das ist für mich vollkommen eine Lotterie. Und der Stürmer hat keinerlei Chancen, das zu beeinflussen, es sei denn, er bleibt deutlich hinter dem Abwehrspieler zurück, der sich ja oft dann auch noch in einer anderen Bewegung befindet. Lange Laberei, kurzer Sinn. Ich glaube, dass eine Zone drumherum deutlich mehr im Sinne der Regel ist, als was wir jetzt gerade haben, nämlich dass die gleiche Höhe dann ausgemessen wird und dass es dann teilweise, wie gesagt, ums Bimmelchen, um den Arm, um die Nase geht. Das ist für mich noch viel ungerechter als alles andere.
Sag mal, war das nicht auch im Klassiko? Das wurde mir jetzt auch nur erzählt, dass Mbappé da ein tolles Tor geschossen hat, aber dann abseits zurückgepfiffen worden ist und dass dann man eigentlich in der Großeinstellung gesehen hat, eigentlich hatte er nur ein zu dickes Nike-Logo auf seinem Schuh, weil das waren so 2 Millimeter und wenn der Schuh an der Stelle ein bisschen dünner gewesen wäre, wäre er nicht im Abseits gewesen und hätte er einfach ein tolles Tor geschossen. Also ja. Genau das sind die Sachen, Philipp, wo ich dann auch denke, das ist das, was du meinst.
Ja, das hat ja manchmal was von totaler Mondfinsternis. Dann siehst du wirklich nur noch die Nase oder den Haarschopf oder den Fuß ins Abseits hineinragen und das ist natürlich albern. Das ist natürlich albern. Ich glaube auch visuell, nachdem es diese ganzen komischen schematischen Bilder immer gab, wo man dann stöhnt und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass deswegen ein Tor aberkannt wurde, glaube ich, dass das ein Schritt nach vorne ist. Und guck dir mal beispielsweise nur noch dieses Fabian-Rehse-Tor an. Da habe ich ja vor ein paar Wochen einen Wutanfall gekriegt gegen Preußen Münster. Ein Weitschusstor, ganz wunderschön abgepfiffen, auch wegen einer minimalen Abseitsstellung. Und wenn man das beseitigen könnte, wenn man da zumindest sagen könnte, ja, da steht aber deutlich im Abseits. Ich glaube auch, dass das psychologisch für uns Anhänger viel einfacher wäre.
Ganz spannend ist ja den Punkt, den du hattest eben mit dem Moment der Ballabgabe. Ich finde, wenn es so wenige Millimeter beim Angreifer sind, dann müsste man ja auch sagen, dass man wirklich den exakten Moment der Ballabgabe erwischt, damit das ja zusammenpasst. Ich glaube, da entsteht auch ein bisschen mehr Toleranzraum, dass man da sagt, okay, man hat da so ein bisschen mehr Spiel. Die direkte Verbindung, also eins zurückzugehen, da macht es das, glaube ich, ein bisschen leichter.
Genau, und einmal noch in den Maschinenraum geguckt. Wir haben in der Vorbereitung zu unserer heutigen Aufnahme auch mal diskutiert, warum die Abseitsfalle eigentlich nicht mehr so da ist wie früher. Und ich habe nochmal in die Geschichtsbücher geguckt. Also die Abseitsfalle an sich ist sehr, sehr alt, schon 1923, 24 von so einem Typen in Newcastle erfunden worden. Damals war es übrigens noch so, dass es als extrem unritterlich galt, Leute ins Abseits zu stellen, absichtlich. Also da gab es eine große moralische Diskussion darüber, ob man das überhaupt machen darf, ob man wissentlich jemanden ins Abseits schicken darf. Damals gab es ja rund um Fußball noch sehr, sehr viel größere moralische Diskussionen. Und diese Abseitsfalle, die wir kennen, also mit 2 Spielern, die noch näher am Tor sein müssen, die hat insbesondere Ernst Happel wohl eingeführt. Also in den 70er Jahren mit dem Total Football habe ich jetzt sehr holländisch ausgesprochen, war es wohl so, dass dort dann eben diese Sachen in Mode kamen, dass wirklich alle gleichzeitig einen Schritt nach vorne gemacht haben. Aber das, wie gesagt, wurde obsolet durch 1990 Einführung der gleichen Höhe und durch das Tempo, das im modernen Fußball ist. Da ist es einfach von Abwehrspielern nicht mehr zu regeln, dass die alle gleichzeitig diesen Schritt nach vorne machen. Insofern schon eine richtige Beobachtung, dass die Abseitsfalle an sich, diese klassische Abseitsfalle, die wir alle kennen aus den 70er, 80er Jahren, die gibt's einfach nicht mehr.
So, und jetzt kommen wir dann nochmal zu einem anderen Thema. Wie gesagt, ich war im Stadion, habe die Spanierinnen gesehen gegen Schweden. Ich muss sagen, bärenstark. Ich glaube nicht, dass die Deutschen, obwohl sie jetzt auch ins Finale der Nations League eingezogen sind gegen Frankreich, was ja auch gut aussah, dann eine große Chance haben werden. Philipp, du hast es auch gesehen.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es doch auch gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich das ignorieren würde. Es war, möchte ich mal sagen, wie so ein kalter Affe. Wie so ein Cold Turkey, wie wir Drogenabhängigen sagte. Als man dann aus dieser sehr, sehr hitzigen Atmosphäre Dortmund in Frankfurt dann rüber nach Frankreich schaltete. Das muss man ja nach wie vor sagen, das ist einer der großen, großen Probleme des Frauenfußballs nach wie vor, dass da echt keine Atmosphäre in den Stadien herrscht. Das ist ja wie beim Handball, so niemand wie beim Handball. Die haben noch nie mal Klatschpappen, die sitzen da einfach. Du hast so 10 Leute, die so leicht sediert die Fahnen schwenken. Also da ist wirklich noch viel, viel, viel zu tun. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Das Spiel war sehr ansehnlich. Man hat ja insbesondere das Glück gehabt, dass sofort nach dem Rüberschalten schon das 1-0 für die Franzosen fiel. Das war zumindest vom Entertainment nicht so schlecht. Ansonsten war es aber ein Spiel, wo ich so dachte, da könnte Claudia Neumann auch mal ein bisschen kritischer sein. Du hast teilweise totale Stockfehler gesehen und Claudia Neumann hat immer so ein sehr, sehr mütterlich warmes Verhältnis zu den ganzen Spielerinnen und hat das Gefühl, ja, da bemüht sie sich, das macht sie schon ganz gut, das hat sie doch fein gelöst und da ist sie doch gar nicht so schlecht. Insofern fände ich da ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr Gemotze auch durchaus unterhaltsam. Ansonsten, die stehen jetzt im Finale.
Ja.
Und das ist ja seit dem EM-Finale 22 das erste Endspiel. Wir sind wieder wer, Tim? Du als Freund des Frauenfußballs, wir sind wieder wer?
Frankreich ist ja nur noch keine Laufkundschaft, ne? Muss man ja auch erstmal schaffen.
Ja, es gibt keine Kleinen mehr. Es gibt keine Kleinen mehr. Und nee. Christian Wück, der hat ja sowas von so einem Pädagogiklehrer, ne?
Ja.
Also ich finde, den kannst du dir richtig gut vorstellen vor so einer lustlosen 10. Klasse, wo du weißt, die Hälfte geht ab und macht eine Lehre. Aber Christian Wück versucht nochmal so ein bisschen kumpelhaft, so Fuck you Goethe-mäßig so den Kumpel zu geben. Also der ist, ich finde, der passt da ganz gut hin. Wie früher Gero Bisanz hat doch früher in den Frühzeiten immer mal auf die Frage, ob er die bessere oder die hübschere aufstellen würde. Hat Gero Bisanz gesagt, die hübschere. Finde ich auch schön. Also von daher, Christian Wück, der richtige Mann, um uns alle wieder nach vorne zu bringen.
Trotzdem bleibe ich bei meiner Prognose gegen Spanien mit Aitana, Pina, Alexia. Das ist schon, also ich war echt beeindruckt, das live zu sehen. Das wird schon schwer.
Aber kannst du denn sagen, war jetzt in Spanien eine flirrende Atmosphäre? Also ist das nur spezifisch Deutschland oder Frankreich, was die miese Atmosphäre angeht? Wenn du mal ehrlich drauf blickst, lieber Tim.
Also ich fand schon, um das Stadion war irgendwie gute Stimmung, super familiär alles, viel mehr Kinder, viel mehr Frauen. Stadion war auch ganz okay gefüllt. Ich glaube so ein paar, über 20.000. Ist auch ein schönes Stadion in Malaga auf jeden Fall. Es ist immer so ein bisschen ideenlos, ne? Es gibt halt nicht so richtig, also die Leute wissen nicht so richtig, was rufen wir denn jetzt? Es bleibt dann so bei España. Die Schwedinnen, die da waren, die hatten deutlich mehr Stimmung im Block. Ich saß genau neben dem schwedischen Block. Die hatten schon ihre Lieder, die habe ich auch nachmittags schon in der Fußgängerzone getroffen. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen besser vorbereitet, auch was Getränke angeht. Die waren auf jeden Fall gut drauf und laut. Aber ich finde, ja, es gibt halt nicht so richtig diese Tradition. Was singt man? Wahrscheinlich sind das auch nicht alle, die da sind, sind wahrscheinlich super regelmäßig beim Fußball. Deswegen, die Stimmung ist überschaubar. Das muss man schon sagen. Da ist Spanien spielerisch deutlich weiter, als was die Fan-Performance angeht.
Also, wir hoffen mal auf jeden Fall, dass die deutsche Mannschaft zumindest nicht komplett chancenlos ist im Finale der Nations League. Was ist man dann hinterher? Ist man dann hinterher Weltmeister oder hat man sich für irgendwas qualifiziert? Ist das wie bei den Männern, dass man dann für die Weltmeisterschaft quasi schon qualifiziert ist? Oder wie läuft das?
Ich habe es nicht mal bei den Männern verstanden.
Nee, ist Europa ist das, ne?
Man kriegt einen Pokal, wo Snickers draufstehen.
Ja, wir recherchieren das mal nach, liebe Leute. Kommen jetzt aber nochmal in meinem gewagten Themenschwung jetzt unbedingt zu meinem Impulsvortrag. Auch wenn euch das nicht interessiert. Ihr habt noch gar nicht danach gefragt, ihr beiden.
Was hast du denn für einen Impulsvortrag heute? Habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Was kommt denn da jetzt?
Wenn du die letzte Folge gehört hättest, die zwei richtige Fachkenner aufgenommen haben, dann wüsstest du, dass es um den FV08 Bischofswerda geht.
Ja.
Den früheren, den insbesondere Nostalgiker noch unter dem BSG Fortschritt Bischofswerda-Label kennen. Juhu!
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
Liebe Freunde, es geht, ich habe es ja schon erwähnt, um den FV 08 Bischofswerder. Und wenn ihr nicht verorten könnt, wo das ist kein bayerischer Marktflecken, sondern eine kleine Gemeinde in der Oberlausitz, unweit von Dresden. Und natürlich Fußballnostalgikern, DDR-Nostalgikern, Freunden von alten Kickerheften und von illustrierten Heften, natürlich noch bekannt als die BSG Fortschritt Bischofswerder. Die heißt BSG Fortschritt, weil sie damals getragen wurde von einem Trägerbetrieb, von einem Landmaschinenkombinat, das Fortschritt hieß. Und nur damit ihr eine Ahnung habt, was die machen. Die haben unter anderem den Mähdrescher E512 hergestellt. Und ich habe mich natürlich in der Recherche ein bisschen im Internet getummelt und dort einen Werbefilm von einer Produktmesse aus den 80er Jahren gefunden. Da hören wir mal kurz rein.
Fortschritt Spezialanhänger in vielen Varianten zum Transport von flüssigem Mineraldünger und anderen Medien. Für die mobile Wasserversorgung, speziell in den Tropen, sowie zum Verteilen von Gülle, Fäkalien und anderen Flüssigkeiten.
Und liebe Freunde, das war dann auch der Beginn der ganz, ganz großen Zeit vom BSG Fortschritt Bischofswerder. Die werden Schibock übrigens genannt, also die ganze Stadt und auch die Mannschaft. Schibock, das war diese einrädrige Holzkarre, mit der früher die Händler ihre Waren zum Markt getragen haben. Und wenn man vom Schibock spricht, dann weiß man automatisch Bischofswerder, sowohl die Mannschaft als auch die Einwohner der Stadt. Und es gab eine kurze, sehr, sehr erfolgreiche Zeit von Bischofswerder. Das war nämlich insbesondere in den 70er Jahren, da war es so, dass man erst die Bezirksliga in Dresden gewonnen hat, in die DDR-Liga aufgestiegen ist und im Jahr 86 dann der große Erfolg, Gewinn der DDR-Liga in der Staffel B und Aufstieg in die höchste Spielklasse der DDR, die DDR-Oberliga. Dort allerdings nur eine Saison mit Abstieg und so weiter, aber das haben sie dann auch ein paar Jahre später nochmal, als die DDR schon in der Abwicklung war, wiederholt. Aber da gab es großartige Momente, unter anderem ein 0:0 gegen Dynamo Dresden, was eine große Nummer war, und ein 2:0 gegen den BFC Dynamo. Es war das frühere das Stadion der Jugend oder der Wesnitz-Sportpark mit fast 12.000 Zuschauern. Große Begeisterung immer. Also man hat gemerkt, das kam in der Dorfrunde richtig, richtig gut an. Und man hat natürlich da ein bisschen auf Fachkräfte gesetzt, aus Dresden teilweise. Der Trainer kam aus Dresden. Den hören wir jetzt auch mal hier kurz. Der wurde befragt in der ersten Saison, kurz vor Saisonende, als es schon sehr, sehr schlecht stand. Das war so diese klassische, sagen wir mal so, diese Dresdner oder diese sächsische Melancholie, die sich da in der Oberlausitz auch ein kleines bisschen durchgefressen hat. Wir hören mal rein.
Anfangs der 70er Jahre spielten sie gegeneinander. Horst Rau für Dynamo Dresden, Lothar Kurpjuweit für den FC Carl Zeiss Jena. Da ging es zwischen ihnen immer um die Spitzenposition in der Tabelle, um die Meisterschaft.
Ja, das war früher. Heute hat sich die Situation nun wesentlich gewandelt. Horst Rau aber ist es gewohnt, gegen den Abstieg etwas zu unternehmen. Und ich habe bemerkt in den letzten Wochen, dass ihre Mannschaft durch ihre Vitalität wieder an Schlagkraft gewonnen hat. Wie haben Sie es gemacht?
Naja, wir haben in der Vorbereitung hart und zäh gearbeitet und das zahlt sich hoffentlich in der Rückrunde jetzt aus. Wir wollen versuchen, vor allen Dingen in Heimspielen die Grundlage zu legen, dort eventuell den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und da ist das Spiel heute gegen Rot-Weiß Erfurt sehr wichtig.
Also es waren insgesamt ein paar Jahre in der Oberliga, nach dem ersten Aufstieg ein bisschen länger drin geblieben, nach dem zweiten ging es dann sofort runter, später waren es dann immer noch ein bisschen problematische Zeiten, natürlich diese klassischen Nachwendeprobleme auch in Bischofswerder, dann umbenannt in FV 08 Bischofswerder, was tatsächlich ein bisschen gesichtslos ist. Ich finde, man hätte durchaus bleiben können, obwohl das Landmaschinenkombinat natürlich auch abgewickelt worden ist. Man hat dann einmal noch mal die Gelegenheit gehabt, dann in die Regionalliga spät aufzusteigen, jetzt vor ein paar Jahren erst, hat man gesagt, das macht man lieber nicht, weil die Regionalliga alle überfordert hat. Aber es ist ein Verein, der sehr, sehr lebendig ist. Ein Verein, von dem man den Eindruck hat, dass er sehr, sehr schön verwurzelt ist in der Region. Sehr, sehr viele Leute gehen natürlich inzwischen nach Dresden zum Fußball, weil so richtig hochklassig ist das auch alles nicht. Aber man muss sagen, es ist ein Club, der, wie zum Beispiel Robotron Sömmer da und so weiter, einfach so, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber so verwachsen ist und doch sehr verwurzelt ist im kollektiven fußballkulturellen Gedächtnis, oder?
Bei mir nicht, aber bei Arn vielleicht.
Bei dir nicht. Schön abmoderiert, lieber Tim.
Naja, ich habe ja Verwandtschaft, die aus der DDR kam. Ich hatte ein großes Faible für all diese Vereinsnamen, für Robotron, Sömmer da und Kaliwerk, Tiefenort und wie es da nicht alles gab. Fortschritt Bischofswerder, es ist wirklich so, das ist ein bisschen DDR-Fußballfolklore, aber ich finde auch, mit dem Vereinsnamen, das hätte man anders lösen können. Das ist, ich weiß gar nicht, wie es die Ostvereine halten, ob denen wirklich jahrzehntelang die Traditionskultur des Traditionsbewusstsein komplett ausgetrieben worden ist oder ob es da nicht auch viele Leute gibt, die es eigentlich cool finden, wenn der Verein wieder Fortschritt heißen würde.
Bei Sömmer, da muss ich immer nur an den Bratwurstfrieden denken, den wir damals ja dort geschlossen haben.
Ja, genau. Also ich weiß nur, dass es eine große Sehnsucht bei vielen gibt. Die beiden Dynamo-Clubs, also Dynamo Dresden und der BFC Dynamo in Berlin, haben das ja auch beibehalten. Da wurde ich übrigens nochmal harsch kritisiert, dass ich zu positiv über den BFC Dynamo gesprochen habe in den letzten Folgen. Ich hätte zu viel Nostalgie, das sei doch Schiebermeister, BFC und Erich Mielke, das weiß ich natürlich auch alles. Ich finde so, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber so nach 35 Jahren und natürlich nicht aufgearbeiteter Vergangenheit, das ist mir ja schon alles klar. Ich finde, man kann trotzdem auch ein kleines Herz haben für insbesondere diesen Ostberliner Verein, der ja in seiner Gesamtheit ja auch sehr, sehr viele rührende Elemente hat. Das wollte ich nochmal anmerken. Klar ist, glaube ich, dass es einfach schon schön wäre, finde ich, wenn diese Kultur, diese DDR-Oberliga-Kultur ein kleines bisschen mehr auch eine Rolle spielen würde im nationalen Fußballgedächtnis. Also ich habe das Gefühl, wenn du so rumfragst, gerade bei Westland, die kennen quasi niemanden mehr. Die kennen Hallertau nicht, die kennen Schnupphase nicht, die kennen Kurbjuweit nicht, die lange Gesichter, Sparwasser kennen sie nur wegen des Tors 74 in Hamburg. Aber das ist ein bisschen schade, dass man, glaube ich, im Osten viele fragen könnte und die könnten die alle Bundesligameister der 70er und 80er Jahre runterbeten, aber Oberligameister 82, 87, gut, wird immer der BFC Dynamo gewesen sein, aber was in den 70ern war, dass Karlsruhe Jena eine große Mannschaft war, dass Magdeburg einen Europapokal gewonnen hat, es wäre schön, wenn das ein bisschen mehr gewürdigt würde im Gesamtfußballkulturellen Gedächtnis.
Lass uns mal das Glücksrad neu drehen. Ich bin da nächste Woche wieder dran und bin sehr gespannt, welcher Verein es sein wird.
es ist schön, dass ihr meine emphatische Rede so warmherzig angenommen habt. Dankeschön, ihr Lieben.
Ja, aber
Ey, Anzeigler nur, ich habe Verwandte im Osten.
Ich kann übrigens immer leicht identifizieren, wer sich mit dem Ostfußball befasst hat, wenn mein Nachname irgendwo fällt und ich mir dann einen kurzen Impulsvortrag über Jürgen Pomerenke anhören muss.
Ja.
Aber heute verbindet man den Namen Pomerenke ja vor allem mit dem Glücksrad in dieser Show, das ich jetzt mal drehen werde für euch.
Oh ja. Und wer ist es?
Es ist der SSV Reutling.
Der SSV Reutlingen.
Guck an, der SSV Reutlingen. Bin ich also dann. Ich fange mal jetzt schon an, mich einzulesen hier in Wien.
Ja, großartig. Und das Ganze kannst du dann auch mit Wiener Akzent vortragen. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Und, liebe Freunde, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, wir sind am Ende und freuen uns natürlich sehr, wie gesagt, wenn uns in der nächsten Woche der liebe Arndt berichten wird aus der Stadt. Das habe ich nämlich neulich nochmal gelesen. Alle Leute wollen in Wien wohnen. Das ist, glaube ich, die lebenswerteste Stadt Europas. Ist neulich wieder gewählt worden. Vielleicht bleibt Arndt auch einfach da. Wer weiß.
Ja. Mal gespannt, was sich heute noch ergibt. Aber ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf den SSV Reutlingen. Wo spielen unsere Vereine? Werder spielt in Mainz.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte ja auch einen Autounfall und erst langsam kehrt mein Gedächtnis wieder. Ich glaube, wir spielen in Darmstadt, was ja mit Florian Kohfeldt auch einen Erzwerderaner noch auf der Trainerbank sieht und auch sehr, sehr starke Mannschaft. Aber wir haben gegen Elversberg gewonnen und die Mannschaft ist jetzt motiviert und von daher bin ich eigentlich mit sehr, sehr guten Gefühlen blicke ich aufs Wochenende. Und natürlich werde ich dann nächste Woche, das verspreche ich jetzt, sehr, sehr gut gelaunt sein.
Und Lübeck spielt am Samstag in Flensburg.
So nämlich. Gute Lieben, dann hören wir uns nächste Woche.
Ihr Lieben, wir verabschieden uns, freuen uns auf nächste Woche mit guter Laune und 3 Punkte.
Tschüssi. Ciao.
Also in diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.